Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei den Dark Souls Diaries. Das letzte Mal haben wir viel gemosert. Diesmal sehe ich 3 Herzchen in meinem Dokument. Klammer auf, Spoiler, das war nur die Freude, dass ich endlich ein neues Areal gefunden habe. Klammer zu, aber egal, wir reden über das neue Areal, in das wir jetzt kommen. Huntsman's Copse. Hallo Dom.
Hallo, aber bevor wir dahin kommen, passiert noch was anderes. Und das müssen wir, oder muss ich zumindest, nochmal breittreten. Wir haben es in der letzten Folge angerissen, was jetzt passiert. Wir haben ja gesagt, wir waren auf dieser Odyssee. Wir haben nach dem Weg gesucht in das neue Areal. Stellt sich heraus, da steht diese, ne, wir nennen sie die ganze Zeit Schlangenölverkäuferin, diese Frau da. Hat die denn Namen eigentlich? Können wir mal einen Namen eigentlich rausfinden?
Ja, hätte ich nicht immer nur Scamming-Truller aufgeschrieben.
Scamming-Truller, André.
Könnte ich das jetzt bestimmt beantworten? Ich habe das garantiert bei der allerersten Begegnung mit der, habe ich das im Dokument stehen. Das Problem ist nur, wenn du jetzt inzwischen sind es so wie 30 Seiten oder sowas und dann müsste ich jetzt immer, ich weiß nicht, kann ich nicht ad hoc beantworten. Da sind Recherchen inzwischen notwendig.
Ja, jedenfalls, da hat sich bei mir nämlich noch was ereignet, über das ich nicht hinwegbügeln will, weil das auch nochmal ein schöner Moment war. Und zwar, du hattest mir dann erzählt, wie kommt man ins nächste Gebiet. Und da habe ich ja auch schon eine Weile gesucht, vorher nicht so lange wie du, aber doch ein kleines Weilchen. Und deswegen war die Vorfreude groß, jetzt zu wissen, wo denn meine Reise als nächstes weitergeht. Deswegen habe ich das gemacht, was jeder gute Dark Souls Spieler, Spielerin machen sollte, nämlich nochmal vorher schön 2 Level Angst gegrindet. Hab mir gedacht, gib mir ein bisschen emotionales Polster. Wer weiß, was da hinter dieser Tür auf mich wartet. Deswegen nochmal schön 2 Level gegrindet. Hat auch eine ganze Weile gedauert, weil ich die schönen Grinding Spots einfach nicht gefunden habe bisher. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt mache ich noch extra eine Seelenanzahl mir aufs Konto, damit, wenn ich jetzt die 2 Level mir reinhole nach der langen Zeit, Grinding, dass dann auch fast alles auf Null steht, dass ich auch wirklich reingehe mit so einem Gefühl von, ich habe ja nichts zu verlieren. So, dann laufe ich da also hin, um 2 Level angewachsen, mittlerweile 4,5 Meter groß, zumindest innerlich, was meine Moral angeht, und 0 Euro auf dem Seelenkonto. Geh zu der Schlangenölfrau und sag, so, ich weiß, du stehst hier, hab dich sofort gefunden, bitte machen Sie die Tür auf. Und weißt du, was sie dann sagt, André?
Ist ja eine Scamming-Troller, die will natürlich Geld von dir. Ich hab's übrigens gefunden.
2000 Seelen, nachdem ich extra mein Konto leergeräumt habe, um hoch zu grinden und mit null reinzugehen. Und jetzt musste ich wieder loslaufen. Und da habe ich nochmal bestimmt eine halbe Stunde da nach Seelen gesucht und dann wieder hin und dann endlich den Eingang freigekauft. Aber das war wieder sowas, wo ich mir dachte, warum? Warum kannst du nicht wie Dark Souls 1 sagen und mir mitteilen, oho, du hast mich gefunden. Als Belohnung öffne ich dir die Tür. Nein, stattdessen bitte verbinden Sie Ihre Kreditkarte mit dem Dark Souls Server und öffnen Sie diese Tür für einmalig 4,99 €. Das ist doch scheiße.
Als ob das eine Microtransaction wäre.
Du, Elden Ring, ich sag's dir, Elden Ring. Finde den Schlüssel.
Die Abkürzung.
Finde den Schlüssel oder zahlen Sie.
Ja, genau. Oder wie, dieses, da gibt's doch dieses Schlüssel-Drop-Ding. Wie ist denn das? Nee, genau, wo ist das? Bei Team Fortress oder so? Da findest du erst die Kiste kriegst du so und dann musst du den Schlüssel aber finden oder sowas. Und genau. Der ist dann die Lootbox, die zufällig droppt oder sowas. Auf jeden Fall, die heißt Lysia of Lindelt, steht hier bei mir.
Oh ja, Lysia, okay, also Lysia. Ja.
Jawohl. Ganz genau. Also die Lysia, die hält wieder mal schön die Hände auf, aber ich meine 2000 Seelen. Ne? Das ist aber schon, du hast schon recht, also ich habe auch immer das beste Gefühl, wenn ich einfach mit 0 Seelen in so ein neues Gebiet reingehe, weil dann bist du wirklich in diesem, ja ist doch egal Modus. Wenn ich sterbe, komme ich halt wieder am Bonfire. Das ist ja ein neues Gebiet. Das Bonfire ist jetzt zumindest bei Dark Souls 2 ja auch meistens schön angenehm am Anfang von diesen neuen Gebieten platziert. Mhm. Die Abstände zwischen diesen Bonfires sind bei weitem nicht so groß, wie sie früher mal sein konnten. Und dementsprechend, da kann man so richtig unbeschwert pfeifend in die Welt hinausgehen. Ne? So wie Frodo im ersten Herr der Ringe am Anfang noch.
Hast du dir mal Gedanken gemacht, warum man da 2000 Seelen eigentlich zahlen muss? Weil es ist ja erstmal eine Form von Gatekeeping. Das Spiel sagt, du brauchst 2000 Seelen, dann kommst du erst in den neuen Teil des Spiels rein. Dann sind aber auch 2000 Seelen zu diesem Zeitpunkt im Spiel ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Also es ist nicht so, dass man denkt, oh, okay, weiß ich nicht, jetzt muss ich hier nochmal abwägen und überlegen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, vielleicht, und das meine ich jetzt in diesem Fall wirklich mal ganz aufrichtig und ehrlich und auch nicht irgendwie vergiftet, vielleicht hat das wieder so Lore-Gründe, dass diese Lys so eine Seelen Sammlerin ist und deswegen sagt, na klar, 2000 Seelen und dann darfst du hier durch. Hast du dir da mal Gedanken gemacht?
Ja, ich glaube schon, dass das eine Charakterisierung ist, aber die Lysia ist halt ein Grifter. Die will einfach Kohle, darum geht's.
Ja, schon krass, ne?
Die will abgreifen. Ich meine, ohne Scheiß, als wir dir das erste Mal getroffen haben, das war ja das. Ich dachte erst, die macht so einen Sülz-Sülz-Dialog und die klingt eigentlich genau wie so eine ESO-Tante, die dir hinterher den Bergkristall verkaufen will. Und das Spiel hat das ja aber sogar aufgegriffen. Also da war aus dem Dialog raus ja sogar klar, dass sie den Leuten eigentlich Bullshit aufschwatzen will.
Was passiert eigentlich, wenn man sie da angreift?
Wahrscheinlich fällt sie tot um.
Und die Tür öffnet sich dann automatisch?
Ach so, so rum.
Das meine ich, weil das habe ich nämlich...
Wahrscheinlich hat die was im Inventar, was du dann da benutzen kannst, ne?
Aber das ist jetzt natürlich auch...
Die typische Game-Design-Lösung wäre, dann droppt sie halt den Schlüssel oder so.
Und auf alle 25 kommenden Schlüssel, die wir noch brauchen, um dieses, also bescheuert langes Spiel, endlich mal durchzuspielen...
Du hast ja noch gar keine Ahnung.
Oh nein, Anne, ich spiele schon so lange dieses Spiel. Wirklich, ich spiele so viel Dark Souls 2.
Das ist irgendwie gar nicht, ich weiß gar nicht, wie schnell du entweder durch Dark Souls 1 durchgerannt bist oder ob dir das nur jetzt auf einmal länger vorkommt, weil die Faszination nicht mehr so groß ist. Aber also Dark Souls 1 war auch lang.
Also ich glaube beides. Dark Souls 1, da war ich ja am Ende, im letzten Drittel, wenn du dich erinnerst, da war ich ja hoffnungslos überpowered mit dieser krassen Rüstung. Ja. Da bin ich ja an diesen ganzen Ecken und Kanten, die dieses Spiel eigentlich bereithält, damit sich der Spieler, die Spielerin daran schneiden, da bin ich ja durchgelaufen, hab gar nichts gemerkt. Also dieses Tomb und so weiter, da habe ich ja noch damals erzählt, wie unglaublich nervig ich mir das vorstelle, da durchzulaufen, diese Beschwörer umzuhauen, bevor die Skelette dann jedes Mal neu auftauchen und so ein Schlag in die grobe Richtung der Höhle und der Level war durchgespielt. So fühlte sich das an. Oh, das Bild finde ich nicht schlecht. Ich würde mir mal mehr Fanart wünschen. Ich wünsche mir, dass das mal jemand zeichnet.
Vor allem aber mit diesem Arbeitsauftrag. Ein Schlag grob in die Richtung der Höhle.
Ja, genau. Also genau. Aber ja, also das kommt mir ja alles sehr lange vor. Also ich spiele jetzt auch mittlerweile. Hast du mal geguckt? Ach so, das ist, wir haben ja mal festgestellt, der Zeitmesser, der ist nicht ganz korrekt, ne?
Der ist zumindest bei mir nicht ganz korrekt. Ich meine, mir steht irgendwie ein paar, weiß nicht, 400 Boah. Stunden oder sowas jetzt inzwischen. Ich kann hinterher so geil protzen. Ja? Hinterher, wenn irgendwann mal jemand meine Dark Souls Credits in Zweifel ziehen sollte, dann komme ich an und sage so, hier, 893 Stunden Dark Souls 2. Du Affe, was willst du denn? Ja? Was ist denn dein Score? Wie viele Stunden hast du denn auf der Uhr? Ja? Dann kann ich auch hinterher erzählen, weißt du, alles. Die Leute werden mir alles unbesehen glauben, wenn sie meine Dark Souls 2 Spielstunden sehen. Jetzt erzähle ich, dass die Lysia in Wirklichkeit ein heimlicher Endgegner ist, wenn du dich an der richtigen Stelle dreimal runterfallen lässt und dann siehst du die Leute da so runterdroppen wie im Finale von Matrix 4.
Ja, also, die Tür ist offen, man läuft durch, läuft durch eine kleine, kurze Höhlenpassage und kommt dann im neuen Bereich an, der, finde ich, einen sehr schönen, klingenden Namen hat. Huntsman Copes. Finde ich schön.
Huntsman Copes, jawohl. Also, jetzt für diejenigen, die irgendwo des Englischen nicht so vollumfänglich mächtig sind, so wie ich, ja. Also, nicht Corpse, ne? Nicht die Leiche, sondern Copes. Und Copes ist so ein Wäldchen, so Unterholz, ja, sowas.
Das Jägerwäldchen, genau. Und so kann man sich es auch vorstellen, ne? Also kleiner Vorgriff, man wird durch ein kleines Waldgebiet laufen. Aber erstmal sitzt man an einem Bonfire direkt zum Eingang dieses Areals. Das, finde ich, eine wunderschöne Sicht offenbart auf einen Wald am Horizont. Der Himmel ist grün beleuchtet, aber nicht dieses Grün von hier in dem Film Ein Land vor unserer Zeit, als die Dinos ins Paradies kommen und dann sehen, wow, ist hier alles wunderschön, sondern es ist mehr so dieses... Oh je, wenn ich zu lange den Himmel angucke, dann lädt sich bei mir wieder so ein Giftbalken auf. So ein Grün ist das. Ja, aber schön.
Das ist, ich glaube, Experten in Innenraumdesign, denn diese besondere Farbe, Soylent Green, wegen dem Klassiker, du bist wieder zu jung, um diesen Gag zu verstehen, ich merke das schon.
Was ist denn Soylent Green? Ist das jetzt eine Band oder was? Aus den 70ern?
Nein, das geht um Filmkritik.
Was?
Filmklassiker, Tom, Filmklassiker.
Soylent, jetzt gucke ich mal, aus welchem Jahr der ist. Soylent Green.
Der ist alt, aber der ist sogar so alt, dass dass er nicht jetzt irgendwie, das ist auch nicht mein Geburtsjahrgang sozusagen.
So, ich habe gesagt, eine Band aus den 70ern, es ist aber ein Film aus den 70ern, 1973.
Aber es ist trotzdem ein Klassiker, kann man kennen. Das ist das mit Soylent Green is People und so.
Nein? Du, da muss ich passen.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, damit ich dir, ich würde ja auch, ist egal. Also auf jeden Fall, ja, die Älteren oder die Cinephileren unter den Hörern haben sich gerade den Bauch gehalten ja, vor Lachen. Ja, die haben gerade auf Pause gedrückt, weil sie ganz schnell aufs Klo müssen.
Ja, und dann direkt den Vorn-Post vorformuliert, oh, der Dom, ne, die Sachen kennt er wieder nicht.
Die jungen Leute von heute, ich sag dir, ey, also deine Generation ist auch echt einfach nur, da ist Hopfen und Malz verloren.
Es gibt andere Dinge, in denen ich mich sehr gut auskenne. Sobald wir hier...
Was für eine Gen bist du eigentlich, weißt du das?
Ich glaube, das ist Millennial.
Bist du ein Millennial?
Ja, ich bin nicht Gen Z, ich bin Millennial.
Echt, du bist, aber ich dachte, Millennials müssen 2000 irgendwas geboren sein. So jung bist du doch auch nicht.
Moment mal, das finden wir jetzt raus. Millennial... Nein, ich hatte recht.
Wir unterbrechen diesen Dark Souls-Podcast für eine kleine Diskussion.
Ich zitiere mal ganz kurz. Generation Y oder Millennials bezeichnet die Bevölkerungskohorte, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er geboren wurde. Ganz genau.
Ja. Was? Echt? Um Gottes Willen. Und das ist ja auch ein endlanger. Na gut, okay, klar, wir sind immer so wahrscheinlich so bis 18 also, Jahre oder sowas. Aber okay.
Ich bezeichne mich, um jetzt die Leute da draußen vollends in die Ohnmacht zu treiben, auch gerne als Kind der 80er, 89 geboren, im September, habe ich nur mitbekommen.
Köstlich.
Ach, die 80er.
Ja, genau. Auf den 80er-Partys.
Kokain, Disco, Yoga, Terminator im Kino.
Ja, genau. Damit schlägst du dich dann auch immer durch, wenn es um 80s geht, ne?
Ja, genau.
Ey, euer Terminator, ne? Das war noch was. Rambo, ja, Mensch. Kalter Krieg, ja, weiß Bescheid.
Ja, genau. Der Fall der Mauer, ey, was haben wir uns gefreut, ja.
Ja. Genau. Warst du auch am Brandenburger Tor? Nee, ja, du weißt, da hatte ich gerade andere, aber ich wäre so gern da gewesen.
Ja, also.
Okay, ja, und so, dann, meine Damen und Herren, zurück zu Huntsman's Copes. Du hast da einen kleinen Abschnitt übersprungen, Tom, da geht's vorher durch eine ja. Höhle mit einem Riesenfrosch.
Du, ich ehrlich gesagt, ich habe ihn mir nicht...
Bist du einmal durchgerannt?
Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben und dadurch war das für mich offenbar keine erinnerungswürdige Erinnerung. Aber weißt du, was ich auch glaube, wie ich mich kenne? Ich war einfach schon wieder so abgefuckt, dass ich 2000 Euro zahlen musste beim Eingang. Da bin ich dann einfach durchgelaufen mit so einem und habe das gar nicht mehr mitbekommen, was da rumsteht.
Also das ist jetzt auch nicht schlimm, also das kann man eigentlich auch überspringen, dass ich habe nur gedacht, so Mensch, da ist ein Basilisk und auch noch in richtig groß hier, das ist doch was und da passiert auch was Ulkiges, das ist nämlich eine Höhle, die ist durchzogen von so einer steinernen natürlichen Brücke und ich habe gedacht, Mensch, da schießt irgendwas so Giftsporen hoch. Du läufst da durch und irgendwas vor dir explodiert so und auf einmal ist so ein grüner Nieselregen in der Luft und der Giftmeter steigt schon wieder und wir haben ja inzwischen gelernt, Gift ist sozusagen nicht meine Spezialisierung. Und da habe ich gedacht so, what the fuck, ey? Und dann bin ich da runter, hab da mal klar Schiff gemacht und hab den Frosch erschlagen. Da habe ich gedacht, seit wann gibt's denn erstens die Frösche in der Größe und zum Zweiten, seit wann können die denn auch noch Gift schießen? Ja, der macht weiterhin seinen Curse-Nebel, aber der hat ja jetzt so ein bisschen seinen Schrecken verloren, so wie das Curse-System jetzt funktioniert. Und das endet nur, das ist total abgefahren, dass wenn du erschlägst den und dann gehst du dann nämlich aus dieser Höhle unten wieder raus, da kannst du dich, das sind so riesige Pilze, die aus den Wänden dieser Höhle wachsen, dann kannst du dich da so langsam runterdroppen lassen. Dann gehst du hin, erschlägst diesen Riesenfrosch und dann denkst du so, und jetzt, wie kommen wir jetzt wieder rauf? Und dann gehst du da so einen ganz schmalen Höhlengang lang und der endet an einem Loch im Boden, ja, eines dieser bodenlosen Löcher, die es in Dark Souls zuhauf gibt. Und da ist ein ganz schmaler Grat, der führt da raus und der endet in einem Käfig. Und das sieht aus wie so einer, es gibt, weißt du, diese Folterkäfige, die in so grobe Menschenform haben, wie so eine eiserne Jungfrau ohne die Stacheln innen drin. Also ein Folterwerkzeug eigentlich, ne? Wo du so ein
eiserne Jungfrau heißt das, glaube ich.
Aber die eiserne Jungfrau ist doch die mit den Stacheln auch noch hin, oder? Und das Ding ist einfach eines dieser Käfige, da wirst du quasi reingesperrt und kannst dich nicht mehr bewegen. Ne? Und dann, oh, keine Ahnung, über die Zeit fangen an, deine Glieder zu krampfen und so weiter. Die Dinge, die sich die Menschen ausgedacht haben, um andere Menschen zu quälen, das füllt ja ganze Bücher. Und das Ding, das hängt da. Und tatsächlich stellt sich hinterher raus, das ist ein Aufzug. Du musst da rein, um dann hochzukommen. Das ist auch kontextuell irgendwie klar, aber ich gehe da erstens über so einen schmalen Grat und wir wissen, bei Dark Souls da über so einen schmalen Grat zu juckeln ist eh immer so ein bisschen so, ne, so, weiß nicht, wie mit dem Einkaufswagen eine Treppe runter und ich stand da echt lange davor und gedacht so, verarscht es dich? Gehst du da rein und bist im Arsch? Kannst du da überhaupt rein? Oder falle ich dann runter? Ist das einfach nur so ein Zierobjekt, an dessen Hitbox ich hinterher abpralle und dann falle ich da links, rechts irgendwo runter? Und das war echt so ein Moment so, noch ein Schrittchen. Und dann irgendwann hat das Spiel gesagt so, alles klar, jetzt zack, jetzt habe ich erkannt, dass du in dem Ding drin bist und jetzt fahre ich dich da hoch, ey. Das war aber auch so.
Du, ich verspreche dir, ich habe diese Szene, glaube ich, noch nie gesehen. Ich bin, glaube ich, da einfach durchgegangen. Ich habe das nicht gesehen. Das habe ich nicht erlebt.
Nee, also das ist auch.
Das ist ja interessant.
Wie gesagt, da kannst du auch einfach geradeaus durchmarschieren und dann bist du halt ruckzuck an diesem ersten Bonfire.
Das ist ja, also da bin ich ja schon wieder überrascht, was da noch so alles auf einen wartet, wenn man da mal ein bisschen vom Weg abkommt, ob jetzt freiwillig oder nicht freiwillig. Nee, ich bin da durchgelaufen. Mhm. Ich habe das alles gar nicht mitbekommen.
Wenn man nicht immer nur wutschäumend auf diese Quittung, ja, auf das Parkticket von der Lissia guckt.
Also 3,50 pro Stunde ist ja eine Unverschämtheit. Ist von meinen Steuergeldern gebaut.
Weil ich habe ja auch gemerkt, das ist diese Übergangspassage, in der wir uns hier gerade befinden. Das ist so dieser Weg zum nächsten Level. Und da war ja so, jetzt komm, ich gib mir den nächsten Level. Ich will jetzt hier nicht noch so einen Scheiß haben mit Übergangsphase. Das zählt hier eh nicht. Ich will jetzt hier direkt ins neue Areal reingehen. Da war ich ein bisschen, ne? Da war ich geladen. Ich sag, wie es ist.
Ja, ich war ja, wie gesagt, ich war ja auch voll, also ich habe ja das letzte Mal erzählt, was da bei mir vorher, mit der Odyssey, was da so vorweg ging und sowas. Also deswegen stehen auch diese Herzchen in meinem Dokument, weil ich war so froh, dass es weiterging. Ich so, boah, ein neues Areal, oh yeah, uhu, jetzt geht's los. Ich muss mal ganz zwischendurch, muss ich einmal sagen, ich hab trotzdem Spaß an Dark Souls 2. Wir sind echt ziemlich viel so am Lästern, ja. Und aber das Grundprinzip funktioniert weiterhin. Das ist weiterhin ein nettes Spiel, ja, da irgendwie Gegner weghauen, die Seelen gehen auf das Konto, man freut sich, wie das so langsam anwächst, es ist immer so ein bisschen diese Bedrohung da und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe es geschafft, mir das irgendwie kaputt zu grinden, ohne wirklich vorsätzlich zu grinden. Einfach durch diese Mechanik mit so, hey, wenn du sie oft genug umbringst, dann räumst du Gegner aus dem Weg. Und diese Mechanik, die jetzt zumindest bei mir ja existiert, dass die nicht mehr respawnen, hat dazu geführt, dass ich mich an Arealen festgebissen habe, die eigentlich teilweise noch zu schwer waren, wo einfach ich normalerweise, ne, im Denken der Designer, einfach in einer anderen Reihenfolge hätte spielen sollen oder besser sein sollen, wo ich aber gesagt habe, naja, dann hau ich den einen Typen halt noch 10-mal weg und dann respawnt er nicht mehr und dann bin ich schon wieder ein Schrittchen weiter und dann kann ich mich an dem nächsten versuchen, weil das Problem ist meistens nicht so der eine Gegner, sondern der eine Gegner, danach noch einer und dann sind meine Estusflaschen alle oder sowas und dann ist meine Progression in diesem Level gestoppt, ne? Und diese neue Mechanik hat so quasi, weiß ich nicht, nachdem ich das letzte Mal das Angstgrinding erfunden habe, habe ich jetzt dieses Mal irgendwie das unfreiwillige Grinding offensichtlich entdeckt.
Also ich finde ich bin da in so einer ganz diffusen Gefühlswelt. Also das Spielprinzip selbst finde ich nach wie vor auch toll. Mir macht es einfach Spaß. Ich mag das, was sich der Dark Souls mit diesen Seelen und ausgedacht hat, auch wie sich es anfühlt, ganz grundsätzlich. Aber bei Dark Souls 2 habe ich viel mehr als bei Dark Souls 1 immer dieses Gefühl von, während ich drinnen stecke, finde ich es meistens schlimm. Also schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen, wie hieß das, The Gutter denke, dieses am Anfang des Levels stehe ich da und weiß, jetzt muss ich durch diese Dunkelheit durch und überall ist irgendwas und will mich nerven. Oder wenn ich an Dark Souls 1 auch denke, an Blighttown, an den Anfang, wo ich dachte, ich werde niemals, da habe ich ja damals sogar in der Folge gesagt, ich glaube, ich will nie wieder Videospiele spielen. Ich war kurz davor, die Lust an dem Medium zu verlieren. Aber dann, wenn man durch diese Dinger durch ist und dann zurückschaut, dann spüre ich da eine Freude und einen Spaß, der über dieses, ich habe es geschafft, hinausgeht. Sondern es ist wie so eine, wie so eine Anerkennung einmal für mich selbst, dass ich das gemacht habe, aber dann auch irgendwie war es schon cool. Und das ist so diese diffuse Gefühlswelt, wenn ich dann mittendrin bin, dass ich mir dann oft denke, boah, ey, also ich glaube, privat hätte ich irgendwann jetzt auch mal aufgehört vielleicht und wäre dann nach Monaten wiedergekommen. Aber wenn man dann durch ist durch diese Passagen, spüre ich da ein großes Glücksgefühl. Und nach diesem Glücksgefühl, nach dem jage ich. Und deswegen spiele ich hier halt auch einfach noch weiter.
Mhm. Also bei mir ist das ja nämlich auch so, was halt verloren gegangen ist, ist häufig dieses Gefühl von irgendeiner Art von Errungenschaft. Weil, und deswegen habe ich das auch eben erwähnt, ne, mit dem unfreiwillig zu hoch gegrindet, das ist inzwischen über weite Strecken zu leicht. Das Spiel fühlt sich jetzt schon eine Weile an wie Dark Souls 1 gegen Ende. Also dieses Ding mit so, ja, ich trampel da durch, aber es gibt selten noch richtige Herausforderungen, wenn sind es meistens Bosse und selbst da sind viele einfach mal irgendwie so und weggehauen, ne, mit der guten alten Geh-halt-nah-ran-Strategie und sowas. Also es ist eine Mischung aus, erstens, ich bin inzwischen schon zu Dark Souls erfahren, bestimmte Strategien sind einfach immer wieder sehr wirkungsvoll. Und dann ist noch zusätzlich aber jetzt, finde ich, so, diese Progression ist bei mir so ein bisschen aus den Fugen geraten. Da bin ich vielleicht ein bisschen selber schuld, aber ich schieb's auch dem Spiel ein bisschen in die Schuhe, weil, wie gesagt, es hat jetzt einfach neue Mechaniken, die mich so ein bisschen in diese Richtung auch geleitet haben. Und das Dritte ist, und deswegen wollte ich diesen Disclaimer noch mal ganz kurz sagen, es gibt einfach viele Gebiete, die ich scheiße finde, wie zum Beispiel Huntsman's Copes. Weil das ist so ein Teil, das Gebiet, das geht gut los. Dieses Bonfire, das du beschrieben hast, dieser Ausblick über irgendwelche Wäldchen hinweg, dieser giftgrüne Himmel und sowas, das ist irgendwie nett. Das sind auch schon wieder diese typischen God Rays, ne, diese Lichtschäfte, die da irgendwo durch eine Wolkendecke fallen. Das ist alles sehr schön gemacht. Und dann läufst du durch und das Ding ist erstens rein ästhetisch, ist es so ein Albtraum in matschig grün-braun. Ja. Also kotzhässliche Farbpalette. Und dann ist es, ich habe das Gefühl, es wirkt für mich, ich kann jetzt nicht beschwören, dass es wirklich so ist, es wird auch auf jeden Fall nicht 1:1 sein, aber es wirkt wie ein Copy and Paste von diesem Waldareal, das sie in Dark Souls 1 schon hatten und dort schon gecopy und pastet haben. Nämlich das, was dann hinter im DLC nochmal recycelt wurde, wo am Ende dieser große Wolf mit dem Schwert im Maul als Gegner war. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Areal tatsächlich hieß, muss ich feststellen. Aber und das Huntsman's Copes kommt mir schon wieder genau so vor. Und es ist auch eigentlich ein mega unspektakuläres Areal über weite Strecken. Das Einzige ist, wenn am Schluss, da ist so ein schmaler Grat an einer Klippe entlang, mal wieder, der auf so einen Wasserfall zusteuert. Und hinter dem Wasserfall ist so eine Festung mit einem Endgegner. Das war cool. Aber der ganze Kram vorher war echt so.
Ja, es ist, ich war damit auch nicht so begeistert, wie aus den von dir beschriebenen Gründen. Es ist wirklich einfach nur ein Wäldchen. Es ist ein Wäldchen, du läufst also durch und bist da relativ fix wieder vorbei. Und ich hatte mir da auch etwas, auch wegen des klingenden Namens, irgendwie mehr erwartet. Auch für mich war das Highlight, also das traurige Highlight, darüber werden wir noch sprechen, diese Entdeckung des Bosskampfes da bei diesen Ruinen, im Ruinenbereich, aber durch den Wald, da läufst du ja durch und denkst dir, das kommt mir bekannt vor. Auch ich hatte die Assoziation mit dem Wald in Dark Souls 1. Eine Sache, die ich hier allerdings dann doch als positiv empfunden habe, war, dass nach gefühlt 200 Millionen Stunden Spielzeit ein neuer Gegnertyp mal wieder eingeführt wird. Da man läuft, wenn man sich diesen Wald erschließt, über eine Brücke und wird dort erwartet von einer bulligen Gestalt, die an beiden Händen jeweils so eine Sichelwaffe hat. Und das war ein neuer Gegnertyp und dann dachte ich mir, ach guck mal, das nach so langer Zeit nochmal was Neues, hätte ich hier Copy-Paste Souls 2 gar nicht mehr zugetraut.
Ach, ich weiß gar nicht, also Gegnervarianz, also ist vielleicht niedriger als erwartet, aber glaube ich bisher nicht so das Problem. Ja. Weiß ich nicht. Aber das ganze Ding ist halt, also man läuft da durch, das ist halt so ein Wäldchen, da stehen so seltsame so Lehmhütten in der Gegend rum, ne? In denen so wieder so ausgemerkelte Hollows vor sich hin vegetieren. Den kannst du da so den Gnadenstoß geben. Es gibt ein kleines Rätsel, da musst du mal irgendwo hochlaufen und dann von oben auf so eine Hütte draufspringen, weil da die ist eigentlich rundum geschlossen, hat aber ein Loch im Deckel und dann kannst du von oben da rein droppen. Da gibt's ein Item. Man trifft auch jemanden, nämlich den Creighton of Mirror. Der sagt mir dann, ich hätte ihm vorher ja mal geholfen. Ich so, keine Erinnerung dran. Und wenn wir uns schon kennen, wieso musst du dich namentlich vorstellen, mein Freund? Ich weiß nicht, ob ich dem wirklich schon mal begegnet bin. Auf jeden Fall, der sagt, er ist irgendwie auf der Jagd nach einem Typen namens Pate. Und der hätte einen ungewöhnlichen Ring und sei ein Sadist, der killt nur so zum Spaß. Das merken wir uns mal, ja. Das wird nochmal relevant werden hinterher in der späteren Erzählung. Und das sind so Sachen, irgendwo ist ein Schalter, den legst du um, dann macht es rumpel, 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 rumpel. Und ich dachte schon, oh, was ist das denn? Klingt wie ein Erdbeben, stellst sich hinterher raus, du hast so eine riesige Brücke da mit verschoben sozusagen, die dann ein Level hochgefahren ist, da ist jetzt ein Durchgang frei und sowas. Aber das Ding, boah, das Areal war echt größtenteils einfach so.
Egal, es war egal, fand ich.
Ja, genau. Und das ist das, was mich so an das Ende von Dark Souls 1 erinnert. Weißt du, also auch so, wie ich da so durch dieses Lost Isolith getrottet bin und so. Und da gab es dann wenigstens noch diese seltsamen, riesigen Kreaturen, die in diesem Lavasee standen, die so seltsam abstrakt waren. Wie so nicht ganz fertig gebaute Assets oder sowas. Das hatte noch mehr Zeug, wo ich dachte, das ist irgendwie faszinierend. Und das hier war halt auch noch super generisch.
Hier hatte ich dafür noch einen anderen Moment, der mir sehr zu Herzen ging, aber auch wieder nur so halb positiv. Ich habe dann mich an dieses Bonfire ja gesetzt in Huntsman's Corpse. Und dann sieht man ja immer diese Kachelübersicht, wohin man schnell reisen kann. Und ich dachte ja bis zu diesem Moment, von Anfang an, seit ich das Spiel begonnen habe, okay, es gibt hier 8 Kacheln. Das heißt, es muss 8 Level in diesem Spiel geben, dann bin ich durch. Da habe ich dir noch am Anfang, wenn du dich noch erinnerst, André, es war sogar letztes Jahr noch, da habe ich dir mal ein Foto geschickt, um zu dokumentieren, wie weit ich gekommen bin. Und ganz stolz habe ich dir das auch gezeigt, weil man gesehen hat, alle Kacheln sind voll, hab alles gefunden, das Spiel ist durchgespielt. Und dann stelle ich hier fest, nachdem ich mehr als die 8 Kacheln freigeschaltet habe, das geht einfach nach unten weiter, dieser Kachelbildschirm. Das sind viel mehr als 8. Da dachte ich mir, oh Gott, wirklich.
Ich habe das am Anfang auch gedacht. Das ging mir ganz genauso. Ja. Ich habe auch gedacht, so, okay, es gibt also 8 große Regionen. Ja, das passt ja. Dann haben sie noch diese Subsegmente mit den einzelnen Bonfires. Ach, super, alles klar, verstehe schon. Und jetzt, ja. Ich habe auch das Gefühl, es ist so, das wirkt ein bisschen wie die Butter ist sehr dünn aus dem Brot gestrichen. Es gibt viel mehr Content, aber dafür auch viel weniger Relevanzdichte. Wenn man so möchte. Es ist viel mehr so Zeug dabei, da spazierst du durch und denkst dir so, wapp.
Ja, also ich empfinde es ganz genauso. Auch jetzt hier in diesem Areal zum Beispiel, ich kann jetzt eigentlich nur mit leichter Vorfreude von diesem Bosskampf hinter der Nebelwand erzählen. Ich habe mich gefreut, dass dieser Wald durchsetzt ist dann von Ruinen. Wir haben es ja schon angesprochen, man beginnt in einem kleinen Ruinenareal. Dann kommt dieser Wald und dann stößt man wieder auf Ruinen. Ich bin da großer Fan von diesen Burgarealen, aber ansonsten, du, ich habe da nichts erlebt, bin da einfach durchgelaufen.
Da gibt's übrigens einen Sprung, da ist so eine Ruine, du stehst oben drauf und da ist unten so eine, wie so eine kleine Insel im Nichts, ne? Das ist wieder alles umgeben von riesigen Abgründen und da ist halt eben nochmal so eine Plattform und da liegt ein Item. Und das Item liegt aber auf dieser Insel auf einem abgebrochenen Pfeiler sozusagen, ja. Also nochmal auf einer leicht erhöhten eigenen kleinen Plattform. Und wenn meine Figur springt, dann macht sie beim Landen immer so eine Hechtrolle. Und die führt zu weit, als dass ich dann, die rollt halt immer von der Plattform, wo das Item ist, runter auf die darunterliegende Insel sozusagen und dann komme ich da nicht mehr ran. Und hat mich wahnsinnig gemacht. Die ganze Zeit versucht, dieses Scheißding zu kriegen, aber ich krieg das nicht. Irgendwo muss es da noch was geben, oder irgendeine, dass meine Figur einfach mal stehen bleibt, landet und wie so ein Stein runterplumpst. Passiert das, wenn man so fett ist, sozusagen wie du, mit Panzerung meine ich?
Ich bin nach einer Stunde zu Spielbeginn, bin ich mal gesprungen und da hat sich meine Figur beide Kniescheiben gebrochen und seitdem bleibt sie einfach stehen, wenn sie irgendwo
Aber echt, wenn man so massiv ausgerüstet ist wie du, dann landest du einfach wie so ein Manga-Held, ja, so auf ein Knie und
eine Dreipunktlandung. Nee, das nicht, aber ich habe das Gefühl, meine Rolle ist eine sehr kurze. Also ich kann mir vorstellen, dass das da auf jeden Fall mit reinspielt, dass diese Abrollung eine viel kürzere und auch eine langsamere ist. Und ich habe da auch so, bilde mir ein, also viel springe ich in dem Spiel nicht, aber ich bilde mir ein, ich kann dann noch so ein bisschen lenken. Also es ist wirklich ein langsames Auto, was allmählich zum Stehen kommt.
Es gibt da irgendeinen Trick, Gerade sind schon wieder Hände an die Stirn geklatscht, da draußen in der Republik, ja, und sagen, wie kann man das nach 830 Stunden Dark Souls immer noch nicht rausgefunden haben?
Ich bin auch leicht über meiner Belastungsgrenze übrigens. Also was das Körper, was die Körpertraglast angeht. Ich spiele jetzt schon seit geraumer Zeit über dem Maximum, ganz leicht drüber. Das geht aber noch. Ich darf immer noch sprinten, wobei dieses Sprinten mehr so ein nach vorne fallen und rechtzeitig sich wieder abstützen ist. Aber das geht noch.
Ja, ich habe ja auch schon erzählt, anfangs habe ich ja auch, wie ich das in Dark Souls 1 gelernt habe, habe ich das deutliche Überschreiten meiner Traglast, habe ich das erheblich vermieden. Ich bin lange Zeit in dem Spiel, habe ich mich bemüht, jetzt nicht mehr als 35% oder sowas an Traglast zu erreichen, weil ich wollte ja, ne, der flinke Ausweichrollen, Hechtsprungkrieger sein, und ich glaube, inzwischen renne ich auch mit 50 oder so durch die Gegend, weil ich das Gefühl hatte, das verändert sich gar nicht groß. Wir haben bei Dark Souls 1, da war das ja wirklich irgendwie sofort so, oh, ja. Oh mein Gott, so, weißt du, als wenn ich Zementsäcke schleppen würde. Und hier habe ich irgendwie das, weiß ich nicht, vielleicht passiert auch irgendwas im Hintergrund, weißt du, so, ja, aber tatsächlich ist irgendwie dein Invulnerability-Frame jetzt nur noch 3 und nicht 4 oder weiß der Himmel was, aber irgendwie ist das auch, also gefühlt entschärft worden, das System.
Ja, und vielleicht noch, um das auch noch hinzuzufügen zu diesem Zwischenfazit, ich bin nach wie vor einfach enttäuscht, wie viele Waffen mit Dexterity skalieren. Es fehlen einfach die dicken Brummer. Man wird hier wirklich nicht lieb angeguckt von diesem Spiel, wenn man sich entscheidet, als Stärkeboy zu spielen, so wie ich es mache. Das ist wirklich schade. Ich habe jetzt diese Keule, ich bin damit zufrieden, aber ich spiele jetzt auch wieder Dark Souls 1 privat ein bisschen und da sehe ich einfach, was da gedroppt wird. Also ein Paradies für die Kraftjungen und Mädels, aber das ist einfach in diesem Teil 2.
Ja, aber das ist, glaube ich, echt so die selektive Wahrnehmung. Ich habe das umgekehrte Gefühl, jede Waffe, die ich mir anschaue, will immer einen Basisstärkewert.
Das kann nicht sein.
Also nicht, ne, womit skaliert sie?
Mein Inventar ist, ich habe 25 Waffen, alle skalieren mit Bewegung. Das ist doch nichts mehr mit subjektiver Wahrnehmung. Das ist die Wahrheit.
Nochmal, also es gibt ja, was sind die Voraussetzungen für die Waffe, und es gibt, womit skaliert ihr Schadenswert. Und das sind ja zwei unterschiedliche, ich meine ersteres. Und da habe ich das Gefühl, ständig sagt eine Waffe, ja, mal mindestens, weiß ich nicht, 30 Stärke, 20 Stärke, was auch immer. Und da sitze ich immer da und denke mir so, ja toll, nur weil ich nicht wie Dom hier jeden Nachmittag an der Hantelbank stehe.
Ja, genau. Ja, ach du, jetzt verstehe ich das, aber ja, es ist einfach, ich möchte einfach nochmal sowas wie die Keule, nur noch in besser. So ein richtig schönes, dickes Drachenschwert oder Stone Sword wie von Teil 1, aber das kriege ich ja hier alles nicht.
Naja. Ja, was du kriegst, ist halt eigentlich dann der Bossfight, oder? Also, ja, ja. Wie gesagt, da können wir eigentlich hinspringen. Ja. Ne? Das ist dann hinter diesem Wasserfall, geht es rein, da ist wie so eine Festung in den Berg reingebaut, oder wahrscheinlich soll es auch wieder eine Ruine sein, die da jetzt irgendwo noch halt noch nur ihr Kellergeschoss übrig hat. Das ist eigentlich ganz geil, finde ich. Ne? Man läuft dann so hinter diesen Wasserfall, finde das Wasserfallgeräusch ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Das ist nett, es gibt auch zwei Wege dahin, links dieser Berg, dieser schmale Grat, rechts kannst du durch die Höhlen, da ist auch nochmal ein Necromancer und diese respawnen Skelette unterwegs, und das ist aber alles, wie gesagt, alles ziemlich schnickelschnupp, und dann kommt man zu dem Endgegner dieses Areals, nämlich den Skeleton Lords.
Und André, das war, ich wünschte, ich könnte jetzt schon wieder, oder was heißt schon wieder, im Gegenteil, mal wieder begeistert von dem erzählen, was ich in diesem Spiel erlebe, aber auch hier, es war für mich persönlich eine Enttäuschung. Man betritt den Raum, unten wird eingeblendet, es gibt keine Cutscene oder so, unten wird eingeblendet Skeleton Lords, und dann sieht man, man erfasst auf einen Blick, man befindet sich in einem riesengroßen Saal, der gefüllt ist an den Rändern von Skelettbergen und Knochenbergen, und am Ende des Raumes, mir gegenüber, sind drei, die sehen aus wie Scheiterhaufen aufgestellt, und an jedem dieser drei Scheiterhaufen, / Holzkonstruktion, steht ein riesengroßes Skelett mit leuchtend roten Augen. Und ich guckte da rein und dachte mir im ersten Moment, das ist schon ziemlich, also das sieht ja wirklich wahnsinnig cool aus, auch sehr bedrohlich. Und dann stellt sich heraus, einerseits, was hier Game Design mäßig passiert ist, die werfen nicht einfach zu mit kleinen Skelettkriegern, und die Skeleton Lords dürfen ab und zu auch was machen. Und dann auf der anderen Seite war ich an dem Moment schon so stark, dieser Bosskampf hat keine 2 Minuten gedauert, dann war alles tot, und ich dachte mir, was? Ist es das wirklich? Oh Mann, oh Mann.
Ja, genau. Daher auch die einleitenden Worte zu, oh Gott, ich habe es jetzt schon kaputt gegrindet.
Ja, ja. Und ich bin sogar,
bei mir war das auch so.
Ich bin im Level, glaube ich, auch unter dir, ne? Wir haben vorhin in der letzten.
Ja, du bist sogar noch unter mir, genau.
80 bin ich, Level 80 bin ich hier gerade.
Ja, genau. Und mein letzter Wasserstand war ja, glaube ich, 97 oder sowas, oder weiß ich nicht. Irgendwas Absurdes. Also, ohne Scheiß, es war kein Vorsatz dabei. Also, das ist nicht so eine Dark Souls 1 Situation, wo ich irgendwann irgendwie bibbernd, schlotternd gesagt habe, so, nein, ich möchte stärker werden. Ich fühle mich hier einfach nicht sicher, ja. Schusswaffen für alle, sondern das ist einfach passiert, ja. Und jetzt stehe ich da und da bin ich auch. Ich habe eine einzige Estusflasche sogar nur bemüht für diesen Bossfight. Und das ist wirklich, das sind diese drei Skeleton-Lords, die da sitzen. Für mich sah das aus, als hätten sie da irgendwelche wackeligen Holzthrone gebaut. Die sehen, finde ich, ein bisschen aus wie diese Schiedsrichterstühle. Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass einer sich da hinsetzt und sagt 30-0 André, 45-0. Weil da bin ich auch durchgepflügt. Diese ganze Boss-Arena fand ich auch, weil, und das kann jetzt natürlich sein, ich bin so ein bisschen vielleicht geprimed gewesen, weil ich dieses Areal vorher schon so ein bisschen copy-and-pastig fand. Und dann kommt dieser Endgegner-Boss-Arena und da dachte ich, das ist doch die Höhle vom Nito, nachdem er den InDesigner erstellt hat. Das ist doch einfach nur ein bisschen hier Redesign, bisschen mehr Luft hier, bisschen mehr Platz da und den Stuhl stellen wir mal darüber, weil Feng Shui sagt es besser so. Aber ansonsten sah das auch schon wieder sehr ähnlich aus, weißt du? Nein, wir haben nicht nur einen Skeleton Lord, / Grave Lord, wir haben drei und die guten Skeletträder aus Dark Souls 1 machen ihr Comeback. Und das wäre unter anderen Vorzeichen vielleicht sogar auch eine spektakuläre Angelegenheit gewesen, wenn ich da jetzt nicht aber schon hier direkt aus Gold's Gym sozusagen rausgekommen wäre, wie ein Schrank, ja, bis oben hin mit Seelentestosteron vollgespritzt und da durchgepflügt wäre wie nix. Also, das war jetzt leider einfach nur so ein weiß ich nicht, Stolperstein auf meinem Weg ist schon zu viel gesagt. Eine niedrige Treppenstufe, die ich nehmen musste.
Eine Erhebung.
Das war schon
auf dem Weg.
Ja, wirklich, also, ja. Nee, das ist jetzt, ja. Da müssen wir jetzt durch. Es wird dann auch wieder schlimmer, keine Sorge.
Ja, das habe ich schon gemerkt. Also was dann danach wieder kommt, das hat auch wieder das nächste Areal quasi. Das hat ja schon wieder so viel mehr Charakter in alle möglichen Richtungen. Hat auch was Einzigartiges an sich. Das war dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber hier, vielleicht ist das auch der dramaturgische Kniff des Entwicklerteams, dass sie sagen, wir bauen immer mal wieder unterwältigende Areale ein, damit man die nächsten dann umso mehr wertschätzen kann. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so ein Spiel zu designen.
Ja, also theoretisch ist es ja vielleicht sogar schlau, ne? Wenn man sagt so, hey, wir machen mal zwischendrin was, da können sie jetzt ein bisschen schneller durchmarschieren, bevor dann der nächste Klops irgendwo auf den Teller kommt. Das könnte ich mir vorstellen, wenn ich nicht auch das Gefühl hätte, dass hier einfach die Progression bei mir aus dem Ruder gelaufen ist, ne? Also, denn Schwierigkeiten, wie ich sie ja auch hatte in zum Beispiel hier Black Gulch, die sind ja dann aber gar nicht mal so Schwierigkeiten, die sich tatsächlich organisch aus einem Game Design ergeben, per se, sondern aus Schwachpunkten in meinem Bild, Klammer auf, Gift, Klammer zu, oder Dummheit.
Ja, also ich kann dem nichts hinzufügen. Ich bin da ganz bei dir mit den Eindrücken, die ich jetzt von dieser Seite hier habe, von diesem Areal.
Ja. Also würde ich sagen, marschieren wir einmal weiter. Es geht nämlich ins Harvest Valley. Und du hast schon gesagt, das ist eigentlich jetzt schon wieder ein viel coolerer Abschnitt. Denn das ist so, sag ich mal, weiß ich nicht, das sind die Schwefelminen von Dark Souls, würde ich jetzt mal so würde ich so sagen. Also es ist ein karger, steiniger Abschnitt, durch den so Straßen gegraben sind und das sind. Es wirkt wie eine Bergbauunternehmung, wo in den Boden herein Löcher getrieben wurden und unten drunter ist offensichtlich ein giftiger Moloch. Da wabern auf einmal grüne Giftnebel über den Boden. Es sind Löcher im Boden, durch die man runterfallen kann. Und dann ist dieses Höhlensystem, das da unten drunter gegraben wurde, ist auch von diesem Giftnebel erfüllt. Und man sieht in der Ferne schon ein riesiges Gebäude, an dem so Windmühlenflügel befestigt sind. Und das wirkt auch so Steampunk-Industriemäßig, finde ich, wenn man das so sieht.
Ich finde, fantastische Einführung in diesen Level. Man läuft da wirklich auch wieder auf ein Panorama zu. Und das hat mich tatsächlich, glaube ich, bisher am meisten beeindruckt in diesem Spiel, dieser Anblick. Du hast schon beschrieben, unten, also man steht oben auf einer Felskante, bevor man sich dann diesem Tal da annähert. Man sieht, direkt vor einem streckt sich aus dieses von dir beschriebene Giftgasfeld, wirklich ein grüner Nebel, der über dem Boden dahin sieht und im Hintergrund dann wirklich, man muss dem nochmal ein bisschen Raum geben, finde ich. Also wirklich ein, wie ich finde, beeindruckender Anblick. Da ist eine Burganlage mit ganz vielen Windrädern, die auch sich drehen und die arbeiten. In der Ferne sind auch so Vorrichtungen angebracht, so wie Seile, die bis ins Tal reichen, wo offenbar auch irgendwelche Dinge dran hoch und runter gezogen werden, wie bei so Flaschenzügen. Und das war so ein Anblick. Ich musste plötzlich an Resident Evil 8 denken. Es hatte für mich nichts Steampunkiges, sondern es war mehr so ein osteuropäisches Industrieanlage-Vampirschloss-Ding. Also es war ein ganz toller Anblick mit ganz viel Charakter. Ich hatte damit gar nicht mehr gerechnet, wie gesagt, nachdem wir hier die Skelettpfützchen da weggehauen haben, jetzt wieder sowas zu sehen. Das wirkte wie einer der Level, der mal für irgendwelche Anspiel-Events gezeigt wurde, wo die Leute hingehen und sagen, guck mal, das wird dann später Dark Souls 2 werden. Also da war ich sehr beeindruckt von diesem Anblick.
Ja, finde ich auch. Also das Panorama ist fantastisch. Also gerade auch dieses Gebäude mit diesen riesigen Windmühlenflügeln, die sich da bewegen. Das ist geil. Und aber auch so diese Themensetzung, die da passiert, weil da sind überall auch wieder diese typischen Dark Souls Zombies, die Hollows. Und die siechen da teilweise vor sich hin. Also wie klagend kauern sie da irgendwo vor den Felswänden, aber sie sind dort auch am Arbeiten. Und da stehen dann auf erhöhten Plattformen so Feuermagierinnen, die uns dann auch angreifen. Aber die stehen dort wie Aufpasser. Ich finde, der ganze Eindruck, der entsteht, ist, dass diese Hollows sind hier als Arbeitskräfte versklavt worden und schuften jetzt in diesen Giftgasminen.
Ja, das ist, wollte ich auch sagen, ein Level, der jetzt endlich mal wieder ein bisschen erzählt. Also da hat man sich auch Zeit genommen, Dinge wirklich zu erzählen mit den Dingen, mit den Platzierungen von Figuren, wie du es gerade beschrieben hast, aber auch mit Platzierungen von Items. Man sieht in den Giftnebel immer wieder ganz viele Items herumliegen. Zum einen lockt das natürlich, da reinzugehen und sich die zu holen. Zum anderen kann man sich überlegen, okay, da sind vielleicht vor mir schon Abenteurer durchgegangen und sind dann gestorben. Irgendwelche Kreaturen haben dort ihr Leben verloren, weil sie zu lange im Giftnebel unterwegs waren. Das finde ich total toll. Man sieht auch in diesem Giftnebel, wenn man dann da mal durchläuft, dass es diese Löcher auch wirklich im Boden gibt. Überall liegen Körbe herum. Dann gibt es da noch so Holzkonstruktionen, die aussehen wie Apparaturen, die irgendwas aus diesen Löchern hervorholen sollen. Also das sieht wirklich aus wie so ein kleines, wie so ein Industrieareal. Und du läufst da durch und hast wirklich das Gefühl, du stolperst hier in einen funktionierenden Teil der Spielwelt rein, der wirklich mal eine Funktion hatte, bis irgendwas passiert ist. Gefiel mir sehr, sehr gut.
Ja, auch so, was das für Lore-Implikationen hat. Weil irgendwie, man hatte ja bisher immer das Gefühl, okay, in diesen Ländern hier, in Drängelig oder in Lordran, da sind also einige mit diesem Fluch belegt und der zehrt sie so langsam aus, bis sie zu diesen Hollows werden. Und diese Hollows sind halt einfach wahnsinnig. Und weil sie wahnsinnig sind, sind sie auch aggressiv und greifen dich an und lalala und so. Und hier, dass die diese Hollows hier auf einmal eben quasi als Sklavenarbeiter eingesetzt werden, das setzt ja dem Ganzen auf einmal nochmal so eine Dimension obendrauf, die ich bisher noch gar nicht so sehr auf der Karte hatte, auch wenn in dem Demon's Souls Remake gab es ja auch schon so ein Minensystem, auch mit so Sklavenarbeitern. Das waren aber, glaube ich, keine Hollows in meiner Erinnerung. Das waren andere Kreaturen. Nee,
das waren so Echsenwesen, so diese Echsenartigen, die sahen ganz schön prächtig aus. Also wirklich diese, ja, wie aufrecht laufende Reptilien.
Ja, sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, das fand ich echt ganz interessant, ja. Und halt echt, also die ganze Anmutung von dem, ne, so ein bisschen das Holland von Dark Souls. Windmühlen, so. Karge Landschaft, ja, alles verseucht und den Boden wie voll mit Löchern wie Käse. Ah, ah, riesen Holland-Kick. Gibt es diese Rivalität noch zwischen Holland und Deutschland? Ich weiß es nicht. Wir sind ja auch hier, 80s, ne? Sie erinnern sich.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich bin Kind der 80er. Da waren andere Dinge Themen, wie zum Beispiel Kokain, Disco, Terminator.
Terminator. Ja, genau. Ach ja. Nee, aber schönes Ding, auch zum Beispiel, man kommt ja dann relativ schnell zu dem zweiten Bonfire, das ist dann mitten in diesem Bergbau-Sklavenminenareal. Und da ist dann, also erstens, da gibt es wieder ganz viele, da ist ein großer Platz, so muss ich anfangen. So, da ist wirklich wie so Schweizer Käse, sind überall Löcher gebohrt in den Boden. Eines davon hat eine Leiter, die anderen, da kann man überall sozusagen runterfallen. Und unten sieht man schon, das ist alles voll mit diesem grünen Giftnebel. Dieses Areal ist aber gespickt mit dem, was ich immer als Kristallthunfisch bezeichne. Ja, also diese kleinen Salamander mit so Kristallen auf dem Rücken, die man abschießen kann und dann kriegt man ganz wertvolle Crafting-Ressourcen. Also die Titanite Slabs und Twinkling Titanites und all die schönen Sachen, die du hinterher brauchst, wenn deine Waffen irgendwie auf Level 6, 7 oder sonst irgendwas sind. Und weil du denen dann aber teilweise so nachrennst, um sie schnell noch irgendwie zu erschlagen, kann es dir natürlich passieren, dass du entweder in diese Löcher fällst oder die verpissen sich und fallen in diese Löcher runter und du müsstest ihnen nachsteigen. Und wenn du aber in diese Löcher runterhüpfst, dann passiert Folgendes, dieser Nebel da unten ist so dicht, dass du die Hand vor Augen nicht sehen kannst. Und dann irrst du auf einmal durch diese Gänge, der ganze Bildschirm ist nur noch grünes Gewaber und du musst den Weg finden zu dem einen blöden Ding, wo die Leiter steht. Ja, in einem Labyrinth aus Gängen, bevor dich der Giftnebel tötet. Ja, und wir erinnern uns, Gift ist nicht meine Stärke. Und da bin ich aber auch teilweise echt so panisch durch die Gegend gerast, ja, ständig irgendwo mit dem Kopf vor die nächste Wand gerannt, in der Hoffnung, dass das jetzt tatsächlich eine Abzweigung sein könnte. Aber das fand ich auch. Das war ein nettes Design für dieses Areal.
Genau, und es wie würde man sagen, it hits different. Also fühlt sich nach einer anderen Art der Frustration an, weil ich sitze hier nicht davor und denke mir, oh, scheiß Spiel, sondern es ist ja klar, bist in der Industrieareal hier, die haben ja irgendwas gemacht, damit dieser Giftnebel aus dem Boden kommt. Wenn ich da reinlaufe, dann beschwere ich mich auch nicht, dass es irgendwie, dass ich vergiftet werde und sterbe, auch wenn die Leiter vielleicht nicht sofort zu finden ist. Das ergibt sich so schön aus dem Areal, das nehme ich dem ab und dann, gut, okay, ich ging da rein, habe die Leiter nicht gefunden, ich akzeptiere das. Wenn ich aber dann im Gatter irgendwie an einem Durchgang stehe, wo drei Vasen mit Erzflüssigkeit mir mein Vorankommen blockieren und ich muss da jedes Mal durchgehen, dann denke ich mir, doofes Spiel.
Ja, und es ist halt also wirklich so ein Ding, wo du denkst so, ja, alles klar, ich bin in eine Höhle voller Giftgas gesprungen.
Was habe ich erwartet?
Ja, dass das Konsequenzen haben kann, hätte mir klar sein können. Und es hat auch so, es gibt dann hinterher, da gibt es auch einer dieser Wege, die da durch das Gestein getrieben sind. Das sind wie so kleine Gruben, durch die man da quasi läuft. Mit diesem Giftnebel, der da rumwabert, hat das manchmal, finde ich, sogar so ein bisschen Erster Weltkriegsatmosphäre.
Ja, genau. Und in diesen Gräben stehen auch schon wieder ein neuer Gegnertyp drin, den ich so in der Form auch noch gar nicht gesehen habe. Und zwar so eine Art, also ich musste sehr an Herr der Ringe denken, so ein Troll. Im Grunde ein Troll, der auch irgendwelche Transportsachen auf dem Rücken hat. Da stehen hier einige davon rum. Die halten auch ganz schön was aus. Und es ist lange her in dem Spiel zu dem Zeitpunkt, dass ich solchen Kreaturen begegnet sind, die noch voll im Saft stehen quasi. Der wirkt ja wirklich, oder die wirken so, als wären die wirklich bei voller Körperkraft und stehen da einfach nur rum, weil die Arbeit eben unterbrochen wurde. Und die, das fand ich auch also atmosphärisch ganz toll, dass da jetzt nochmal solche Viecher ankommen, schön.
Die haben ja später auch noch Reiter auf dem Rücken.
Ja, stimmt.
Ne, die haben so Holzgestelle umgeschnallt und da steht dann noch eine Kreatur, irgend so eine humanoide Figur obendrauf. Und man sieht, das ist im Grunde genommen der Reiter, der kontrolliert diesen großen Troll oder wie wir es nennen wollen. Und dann stehen die da in diesen Gruben, die angefüllt sind, jetzt bis über unsere Haarspitzen mit Giftnebel, aber diese großen Trolle und gerade natürlich der Reiter, der da oben drauf hockt, die ragen dann da so raus. Das sind so seltsame Zombies, denen fehlt eigentlich unterhalb des Torsos alles. Die kriechen dann nur über den Boden. Die kriechen unterhalb dieses Nebels entlang, sind dann teilweise nur so schemenhaft zu sehen, aber du siehst überall das Leuchten von Items. Solche Sachen sind cool. Und das eine Ding, was ich erzählen wollte, ist, dass gibt's so einen dieser Grubenwege und da gibt's rechts eine Abzweigung. Und da ist ein kleiner Platz und der ist angefüllt mit diesen Viechern mit den Sicheln, von denen du vorhin schon erzählt hast. Erinnerst du dich an das Ding? Weil da ging bei mir die Benny Hill-Musik wieder an. Weil da ist eine Gruppe von so, ich glaube, 5 oder so von diesen Sichelmonstern. Und das war tatsächlich ein bisschen viel für mich. Da konnte ich mich nicht einfach hinstellen und einfach mal grob mit dem Schwert in Richtung, ja. Und dann fallen sie alle um. Und dann ist natürlich das passiert, was bei sowas immer passiert. Und das ist auch schön, schön fies Design. Das ist diese Abzweigung. Da geht es so einen kleinen Schuttberg hoch und dann fällst du da runter. Und der Rückweg ist dir versperrt. Das ist genau hoch genug, dass deine dumme Figur darüber nicht mehr zurückkommt, weil es ist ja hüfthoch. Wie soll man denn da zurückkommen auch? Und jetzt, wenn du da jetzt gehst, da steckst die Nase in das Areal rein, dann triggerst du natürlich diese ganzen Sichelhoschis. Da kommen die da zu dritt erstmal angelaufen. Ich glaube, 2 oder so sind noch hinter so Bretterwänden versteckt. Dann, wenn du dann aber dich zurückziehen willst, dann hast du dich jetzt in eine Sackgasse manövriert, wo die dann einfach nacheinander auf dich eindreschen. Und das ist dann ein bisschen too much. Und dann ist es dann so, dass ich da halt auch, da bin ich immer, da gibt es so einen kleinen Weg, der da an eine wie in so einem Bergwerk fast schon, ne, wo das dann manchmal so in Stufen abgebaut wird, kannst du so einen kleinen Weg hochlaufen. Und dann bin ich den immer hochgelaufen, hab mich hinten wieder runterfallen lassen und bin mit denen im Schlepptau so im Kreis gelaufen und hab dann immer erstmal durch Sprinten ein bisschen Distanz gut gemacht. Dann habe ich mit dem Bogen drauf geschossen, dann bin ich wieder weggerannt. Und es war wirklich so, alle schön 5-mal im Kreis, weißt du, und irgendwann waren sie dann weg.
Ich fand das ja ganz toll. Ich hatte das Gefühl, sowohl, wir hatten es ja schon beschrieben, was der Level so erzählt an Geschichten durch die Platzierung von Gegnern und durch Items, aber auch die Herausforderung, die diese Platzierung der Gegner erstmal aufmacht, das war wieder einer der Level, da wurde ganz genau hingeguckt beim Design. Da habe ich das Gefühl, floss viel auf, Aufmerksamkeit rein, viel Grips, da passierte etwas, was wir häufig mal vermisst haben in diesem Spiel, dass wirklich auch Gegner mit Sinn und Verstand angeordnet wurden und auch Level designt wurde, dass es zu spannenden Herausforderungen kommt. Ich habe das hier sehr genossen, mich aufzuhalten. Und wenn man dazwischen keine Lust mehr auf die Gegner hatte, konnte man immer mal nochmal in diesen Giftnebel reinrennen und versuchen nochmal ein Item rauszusnatchen. Das gefiel mir hier sehr gut alles.
Ja, ganz genau. Gibt auch einen Händler, Gavlin, ja, den man da finden kann, der verkauft mir jetzt die ganzen Anti-Gift-Items, die mir bei der Black Gulch gefehlt haben. Ich so, ja, danke. Du kommst ja mal richtig rechtzeitig, mein Guter. Vielen Dank dafür. Ja. Und ich glaube, das ist halt, also das war halt echt jetzt die richtige Mixtur aus allem. Ich fand diesen Abschnitt cool. Ich fand cool, was da so an Visual Storytelling passiert. Dieses riesige Gebäude, diese Festung mit diesen Windrädern da dran, das sah geil aus. Das hat auch den Effekt, ich freue mich schon auf dieses Areal. Das sehe ich und denke mir so, oh geil, das will ich sehen, was ist das denn? Das ist cool. Das war ein großer Pluspunkt. Und es hatte, glaube ich, auch die richtige Mischung, um es für mich wieder schwieriger zu machen, weil hier sehr viel an Elementarschaden unterwegs ist. Auch diese Feuerzauber, die diese Zauberinnen da zum Beispiel machen, das ist was, das meine Figur nicht einfach mal so, ne, von der Schulter streicht, sondern da muss ich dann auch immer tatsächlich ein bisschen mehr aufpassen. Oder auch diese große Gruppe von relativ starken Sichelgegnern, Kämpfe in diesem Giftnebel, wo im Grunde genommen für mich ein Zeitlimit aktiviert wird, weißt du? Jetzt aber schnell, weil ansonsten sind die Estusflaschen alle und deine Giftresistenz, ne, die gibt nicht viel her. Das war cool.
Ja.
Cooles Ding.
Es gab auch hier auch einen neuen Gegnertyp, den ich auch sehr mochte, und zwar diese Kolosse mit diesen dicken Hämmern in der Hand. Die gibt es hier auch. Die laufen wirklich auf dich zu und wollen dann mit dem Hammer dich entweder zur Seite wischen, also wirklich ein riesengroßer Hammer beidhändig geführt, oder auf dich drauf kloppen. Und das mag ich auch sehr, weil du siehst diese Gegner und du hast schon ein Gefühl dafür, was sie machen könnten. Es ist nicht dieses, also was manche andere der Gegnertypen haben, du musst eigentlich erstmal gucken, was sie tun, und das sind dann Bewegungen, die du denen nicht zugetraut hättest, irgendwie Skelette, die mit 12-fach Angriffketten dich malträtieren, sondern diese Hammerboys, du siehst die und weißt, okay, das wird hier wuchtig. Direkt mal Abstand bewahren, versuchen hinter die zu kommen. Das mochte ich auch sehr gerne. Also das waren auch knackige Angelegenheiten, weil die auch gerne mal in so Flaschenhals Situationen dir begegnen und du wenig Raum zu manövrieren hast. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht, weil das war wirklich ein Areal, das hat mich sehr wenig frustriert, sondern herausgefordert. Das habe ich sehr genossen. Und im Hinterkopf immer noch dieses Wissen, ich laufe ja auf dieses Gebäude mit den Windrädern zu. Ich bin auch schon mal gespannt, wie du auch gesagt hast, was ist denn dann da drin? Das heißt, ich habe auch so ein Vorwärtsmomentum und ein Ziel, auf das ich mich hinarbeite, das vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter erscheint, als einfach nur eine graue Nebelwand in der Dunkelheit wie bei diesem Gatterareal.
Ja, stimmt, genau. Das war eigentlich jetzt auch so das richtige Gegengift. Also erstens natürlich ne, die Erleichterung, dass ich endlich irgendwo den Weg gefunden habe, der auch vorgesehen war. Es stellt sich nicht wieder raus, das ist die nächste Mini-Abzweigung, die sofort in einer Sackgasse mit Endgegner mündet, weißt du, wie Cathedral of Blue zum Beispiel, wo ich ja auch dachte, so, ach, ein Glück, es geht weiter. Ja. Oh, nein, das war's schon. Und hier ist, alleine durch dieses Gebäude war schon zu erkennen, so, aha, das ist offensichtlich jetzt etwas, was nicht einfach mal hier optional in die Gegend gestöpselt wurde. Das hat, und dann auch nach diesem ganzen oppressiv dunklen, ne, also Grave of Saints, The Gutter, Black Gulch, das war ja wirklich, da sind wir ja die ganze Zeit durch, unter der Erde lang gekrochen. Und da war natürlich, also so nett ich manche Elemente davon fand, ne, bei dem The Gutter, wenn das dann hinterher da wie so ein Dörfchen im Dunkeln leuchtet und solche Geschichten, aber das war jetzt schon einfach mal geil. Jetzt bist du halt da wieder richtig bei Tageslicht unterwegs und sowas, es gibt interessante Dinge zu sehen und zu entdecken. Diese Hammer-Jungs, die so auch, so natürlich so dickbäuchige, starke Männer, die da ankommen, so die wütenden Buddhas sozusagen, die sind schon diesen Schildkrötenkriegern recht ähnlich, vom einfach jetzt von der Mechanik her, ne? Also.
Ja, aber der Hammer ist nochmal eine Nummer größer, sage ich mal. Da sind sie im Regal nochmal einen Schritt weiter gegangen, haben ganz nach oben gelangt. So sehen die aus.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber das war cool. Und dann geht's eigentlich schon weiter in das nächste Areal, nämlich Earthen Peak. Das geht relativ fließend ineinander über. Das ist dann der Moment, wo man in den Gebäudekomplex reingeht, an dem diese großen Windmühlen befestigt sind. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
Das müssen wir unbedingt, weil ich sag mal, die Bewohnerin, die Chefin von diesem Areal, das ist eine, mit der habe ich viel Zeit verbracht, André. Mit der habe ich viel
da.
Zeit verbracht.
Ja, da habe ich auch einiges zu erzählen, meine Fresse. Ja, da saß ich nicht da und habe gesagt, Mensch, ich habe mich aber überlevelt. Zumindest
ich
anfangs
dieses
nicht.
Spiel lange viel zu Zeit leicht nicht. Jetzt gemacht. Oh, er sagt, Dark
ja, genau.
2, kein Problem, hier ist Mytha the Baneful Beast.
Oh, große Schmerzen. Große Schmerzen, von denen ich in der nächsten Folge erzählen werde, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge von Dark Souls Diaries. Wir hören uns in Kürze wieder. Bis dahin.